Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, in der ganzen Diskussion um die Vogue-Bewegung, LGBTQ, Cancel Culture, und das sind ja auch nur einige der Schlagwörter, die da gerade unsere Gesellschaft prägen und durch die Medienlandschaft fegen, fällt mir vor allem auf die extreme Emotionalität, mit der diese Diskussion geführt wird, auf denen diese Phänomene auch stattfinden, und dieses extreme Bemühen, allem und jedem gerecht werden zu wollen. Also eine Gerechtigkeit, ein Wohlbefinden für alle schaffen zu wollen auf der Basis von Regularien, von Vorstellungen, von möglichen Interventionen, sei es durch den Staat, sei es durch die Gesellschaft. Also das heißt, das wird nicht mehr den Menschen selber überlassen, sondern es wird jetzt uns vorgegeben oder möglicherweise von oben vorgeschlagen, wie das vonstatten zu gehen hat. Und ich habe so das Gefühl, über allem steht so das Bedürfnis, es allen und jedem recht machen zu wollen.
Genau. Also ich habe auch den Eindruck, alles ist gerade sehr, sehr emotional, stark gefühlsbetont. Das Gefühl, die eigene Emotion wird ein Maßstab, ist ein Wert an sich im Grunde genommen schon, mit dem umzugehen ist. Und man versucht, es jedem recht zu machen. Das heißt, recht machen bedeutet ja auch, etwas in Rechtsformen, Normen, Vorschriften hineinzubringen. Ich glaube, das ist durchaus ein ziemliches Problem. Möglichst viele Regeln zu haben, bedeutet noch nicht, dass Gerechtigkeit entsteht. Ich glaube, das ist noch etwas ganz anderes.
Ich würde vielleicht sogar noch weitergehen. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das so beobachte, dass es vielleicht gar nicht darum geht, eine einheitliche Definition für alles zu finden, sondern ich glaube, dass da tiefsitzende, traumatische Wunden sitzen, auch emotionale Wunden, die getriggert werden und die jetzt versucht werden, ich sag mal, den Tupfer von außen auf diese blutende Wunde drauf zu tupfen, in Form von Regularien. Und ich glaube, der Weg umgekehrt wäre vielleicht sinnvoller, sich diese Wunde anzuschauen und anzufangen, in diesen Heilungsprozess reinzugehen. Weil ich sag mal, die Geschichte von Frauen, aber auch von Männern, von Homosexuellen, von Minderheiten im Allgemeinen, die ist ja voll von Ungerechtigkeit, Verblendungen, auch seelischen Verletzungen. Und ich frage mich schon, haben wir es vielleicht bisher versäumt, gesellschaftlich uns diese Wunden im Kollektiv gemeinsam mal anzuschauen und diesen Heilungsprozessen einen Raum zu bieten?
Ich glaube, dass da durchaus was versäumt wurde. Und dadurch entsteht dann halt eben auch eine Bewegung, die eigenen Interessen sehr, sehr stark nach vorne pushen, wenn ich das einmal so sagen darf. Das ist ja das, was im Wokismus der Fall ist. Da muss man ja schon auch ein bisschen hinschauen. Also im Grunde genommen heißt es ja im Wokismus, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein auf die Belange von Frauen, von bestimmten Ethnien, von Personen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung und solche Sachen. Dadurch, dass da zu wenig gemacht wurde, sich zu wenig mit deren Belangen beschäftigt wurde, ist halt eben diese woke Welle, wenn ich das so ausdrücken kann, entstanden. Also im Grunde genommen ist das entstanden aus einem Defizit.
Ja, absolut, weil Ungerechtigkeit geschehen ist, Verletzungen geschehen sind, auch wirklich massive traumatische Wunden zugefügt wurden, die nie geheilt wurden und auch nie gesehen und auch nie wahrgenommen wurden.
Ich glaube, das Wort Traumata, das du gerade verwendet hast, ist deutlich und richtig. Es spricht schon eine sehr klare Sprache. Ich sehe schon zum Beispiel so im Umgang mit Farbigen in den Vereinigten Staaten, um mal diese Minderheit zu nehmen, da gibt es in der Tat richtig Traumata. Da ist Menschen etwas angetan worden. Schlimme Dinge.
Ich denke auch an das Beispiel von Oscar Wilde. Der wurde ja vor Gericht gezogen aufgrund seiner Homosexualität und hat da öffentlich ein Liebesgedicht seines Liebhabers Lord Alfred Douglas kommuniziert, das da hieß Liebe, die ihren Namen nicht nennen darf. So, er war im Zuchthaus und ist als gebrochener Mann aus dem Zuchthaus rausgekommen. das ist gesellschaftlich schon enorm, was da gelaufen ist unter dem moralischen Deckmantel. Und ich habe durchaus das Gefühl, dass man da ein Forum bieten müsste, um diese Wunden auch mal anzusprechen und zu heilen. Und ich glaube, dass das viel verständlicher und verständnisvoller, auch auf mehr Verständnis bei einer breiten Öffentlichkeit gehen würde, wenn man anfangen würde, diese Themen aufzuarbeiten, als mit einem Maßregelungskatalog zu versuchen, dass sich Interessen und Wunden auf andere Art und Weise heilen.
Ich sehe das auch so. Also durch das Schaffen von mehr Rechtsnormen, Vorschriften und Regeln werden wir diesen Heilungsprozess nicht hinbekommen, sondern wir werden relativ hektisch werden, um diese Regeln einzuhalten, merken, dass wir das in der Fülle überhaupt gar nicht schaffen und im Endergebnis dann halt auch kein gutes, heilendes Ergebnis vorweisen können. Das Beispiel Oscar Wilde und Lord Alfred Douglas finde ich ganz passend, ehrlich gesagt, weil dieses prominente Beispiel zeigt mir, dass es noch ganz viele eben nicht prominente Beispiele auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gegenwart, auch in der Vergangenheit gibt, wo Heilung eben nicht stattgefunden hat, wo die Seele eben nicht zur Ruhe gekommen ist und es tiefe, verstörende Verletzungen gegeben hat. Ich glaube, das wirkt in unsere Familien durchaus hinein und von diesen gibt es nicht wenige.
Genau. Deshalb wollte ich auch mit dir heute in diesem Podcast das auch ansprechen, dass mein Anliegen eher dem gilt, ein Forum zu bieten, um diese Themen auch gemeinsam zu besprechen, je nachdem, wie der Einzelne das für sich natürlich in Anspruch nehmen mag. Aber ich glaube, dass der Ansatz, in die Heilung zu gehen, auch was Verbindendes wieder hat im gesellschaftlichen Kontext, als jetzt im Moment das Trennende durch LGBTQ, durch Vogue-Bewegung, durch Cancel Culture, das sind alles Spaltungen. Und ich glaube, die helfen einfach nicht weiter. Die helfen nicht, die heilen nicht. Da passiert eigentlich nichts, außer dass noch mehr Wunden und noch mehr Schmerz erzeugt wird.
Das meine ich ja damit. Wenn eingefordert wird, wir brauchen mehr Regeln, wir brauchen mehr Normen, wir brauchen ein richtiges Verhalten, dann führt das zu mehr Stress. Und es wird eben kein Heilungsprozess hervorrufen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, denke ich, dass wir uns fragen, wer ist der Mensch und nicht was ist der Mensch?
Absolut.
Das ist mir ein wirklich wichtiges Anliegen. Also, und auch ein Phänomen unserer Zeit. Wir stehen wirklich in einem Problem, in einer problematischen Auseinandersetzung um dieses Wort Ich. Wer bin ich? Wird weniger gefragt. Vielmehr wird gefragt, was bin ich? Ich glaube, das ist hochproblematisch.
Ja, und dieses Was bin ich? Steht so im Vordergrund, dass ich jetzt mich dauernd damit beschäftigen muss, was bin ich, und schaue mit meinem Blick nach außen und suche in der Abgrenzung zu anderen, wie ich denn bin. Weil ich kann mein Ich dann ja nur wahrnehmen in Abgrenzung zu anderen, in Unterschiedlichkeiten. Also sprich, ich bin nicht so, ich bin so. Ich bin so, ich bin nicht anders. Also das heißt, ich mache so ein Supermarkt-Shopping nach Persönlichkeitsattributen. Und die hänge ich mir um den Hals. Das sind so Labels, Etiketten, die ich mir anhafte. Und die definieren dann meine Persönlichkeit und definieren, was ich bin. Und dann wird mir auch natürlich vollkommen klar, warum man dann verletzt reagiert, wenn dann im Außen jemand nicht die Bestätigung gibt für mein, was ich bin, mir auch nicht Wertschätzung zuteil werden lässt für mein, was ich bin und für was ich meine Persönlichkeit definiert habe.
So ist es. Also es ist in der Tat ein Problem, dieses Was bin ich, denn es handelt sich dabei um Zuschreibungen. Zunächst einmal die, die ich mir selber gebe, bildlich gesprochen, die ich mir aus diesem Supermarktregal herausnehme, oder das, was mir zugesprochen wird, zum Beispiel durch Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, andere Personen um mich herum, die bestimmte Erwartungen haben, und die dann entsprechend ja mich formen und ich mich formen lasse. Das ist das Außen, das mir im Grunde genommen ja zuschreibt, wie ich zu sein habe, um in eine gewisse Norm zu passen, in eine Schulklasse, in eine Familie, in ein Berufsumfeld, wie auch immer. Natürlich gibt es das, das ist überhaupt gar keine Frage. Es braucht auch dieses Einfügen, Einpassen in diese Systeme, das ist völlig klar. Ansonsten würde unser soziales Zusammensein ja nicht funktionieren können. Der Kern der Frage, den sich jeder aber stellen, ich würde sogar sagen muss, ist, wer bin ich? Um dann auch herauszufinden, wie ich mein Leben gestalten kann. Und zwar so, dass es gut gelingt, dass es dann auch gut zu Ende geht eines Tages.
Also du legst den Fokus dann von außen nach innen auf dich selbst.
Ja, also schon das Hören auf das, was in mir stattfindet, auf das Hören in mich hinein. Mhm. Das finde ich wichtig. Also die Selbstreflexion, dazu braucht es eine gewisse Ruhe, vielleicht auch mal eine gewisse Abgeschiedenheit. Mhm. Das kann der Spaziergang durch den Wald sein oder so, aber halt eben nicht dieses permanente Berauschtwerden von Musik, von Freunden, von Personen um einen herum, die Playstation oder die nächste Netflix-Serie oder solche Sachen, sondern das bewusste sich Zeit nehmen für sich.
Ja, und sich selbst kennenlernen.
Ja, ich mache das zum Beispiel, ich jogge ganz gerne. So, und ich höre da keine Musik. Ich laufe auch nicht in einer Gruppe, sondern ich lerne mich kennen und beschäftige mich mit mir selbst. Ich laufe seit einigen Jahren, also nicht erst 2, 3 Jahre, sondern ich bin damit angefangen, so Richtung 2005. Und ich merke schon zum Beispiel, ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Ich brauche für 1 Kilometer länger, als das früher der Fall gewesen ist. Mhm. Heute bin ich 50. So, das ist zum Beispiel eine Selbstwahrnehmung. Also ich merke, dass ich älter werde im Körper und er nicht mehr so frisch unterwegs ist, wie das früher der Fall gewesen ist, so flott unterwegs gewesen ist. Gleichzeitig merke ich allerdings auch, dass ich heute anders denke, mehr nachdenke. Lebenserfahrung ist dazugekommen. Und das fließt alles ein in mein Sein, in mein Ich. Das sind nur 2 kleine Beispiele, ja? Und also das Laufen, das Joggen ist für mich meine Zeit für mich, in der ich meinen Körper wahrnehme und halt eben ich auch Zeit habe zum Nachdenken. Nur als ganz persönliches Beispiel können andere Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts ja für sich selbst überlegen, wo sind ihre Zeiten für sich, sag ich mal. Das kann der Sport sein oder halt eben etwas ganz anderes. Aber ich finde es schon wichtig, in sich hinein zu hören und sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, wie stehe ich gerade zu.
Da fällt mir aber oft auf, dass viele Menschen dann auch das Gefühl haben, das, was sie dann in sich vorfinden, gefällt ihnen aber nicht.
Ja, das kann also ja das, sein.
Ja, aber das finde ich schade, weil man dann anfängt, so wie du das gerade beschrieben hast, bei dir mit dem Joggen, war das völlig wertfrei. Du hast es als Beobachtung einfach wahrgenommen. Sprich, ich werde in diesem Körper älter. Es war nicht dabei, oh shit, ich werde älter, was mache ich nur, ich muss das verändern, ich muss was tun, es ist kein Stress entstanden. Es war keine Verurteilung dabei, war keine Bewertung dabei. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit diesem Blick nach innen zu sich selbst oder dieser Beschäftigung mit sich selbst, dass man sich erlaubt, das auch einfach mal neutral zuzulassen, was man da findet über sich selbst. Und nicht gleich in die Verurteilung, in die Beurteilung und in die Veränderung gehen zu wollen.
Also ich bin durch diese Selbstreflexion dazu gekommen, dass ich der Natur ihren Lauf lasse. Das ist mir etwas ganz Wichtiges. Also ich arbeite an mir, aber nicht in dem Sinne, dass ich meinen Körper stähle und ein Ideal erzeuge, das durch andere mir zugeschrieben wird oder dass ich finde durch Bilder bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken oder Idealvorstellungen, die irgendwie kommuniziert werden, die bei mir ankommen oder so, da bin ich selbst ziemlich souverän und auch durchaus abgegrenzt. Das ist für mich auch Souveränität. Ich lasse also der Natur ihren Lauf und entwickle mich in diesem Lauf. Ich merke, wie gesagt, der Körper wird älter. Gleichzeitig merke ich auch, mein Geist und mein geistliches Tun wird, ich will nicht sagen besser, es gewinnt an Tiefe, es gewinnt an Weite und an Reichtum.
Und irgendwann muss es aber auch von dieser Innenperspektive ja wieder ins Außen, in die Welt gehen. Und da stelle ich häufig fest, dass es dann wirklich darum geht, dieses Innen in irgendeiner Form auszugleichen. Und das finde ich sehr schade.
Wie meinst du das?
Ja, weil Ich entdecke zum Beispiel bei mir das Bedürfnis, ich möchte viel reisen. Oder ich entdecke bei mir das Bedürfnis, ich bin ein Freigeist. In meinem Fall bin ich das. Das heißt, jetzt muss ich schauen, wie ich das, dieses Bedürfnis im Außen zufriedenstellen kann. Und da geht ja dann die Schwierigkeit los, was wir dann auch eingangs gesagt haben. Wie kann ich dann dieses innere Bedürfnis im Außen in eine Form bringen, die Befriedigung bringt, die Erfüllung bringt, ohne, ich sage jetzt, dass es auf Kosten und Lasten anderer geht.
Also zunächst einmal ist da, finde ich, ein gewisser Spannungsbogen. Das muss noch nicht automatisch zu einer Unzufriedenheit führen. Da ist eine Spannung, das Innere will nach außen. Dann schaue ich drauf, wie da was gelingen kann. Was da gelingen kann, was auch überhaupt erst einmal vorher, bevor es gelingt, gemacht werden kann. So, da würde ich erst einmal drauf schauen. Es geht mir auch nicht so sehr um Befriedigung, sondern vielmehr um Zufriedenheit. Auch das ist nochmal etwas, vielleicht etwas anderes. Also ich will ja ein zufriedenstellendes Leben führen. Ich will zufrieden eines Tages alt sein. Und ich möchte jetzt auf dem Weg dorthin zufrieden älter werden.
Ich glaube, dass da aber auch noch so ein Missverständnis aufploppt, dass sich um diesen Begriff Ich ragt. Du hast den ja vorher auch unterteilt in Was bin ich und Wer bin ich? Und ich nehme ja auch wahr, wenn wir mal in die Geschichte zurückgucken, wir sind ja nicht die erste Gesellschaft oder die erste Generation, die in diesem Ich-Fokus steht. Also wenn ich mich richtig entsinne, war das 1790 die Aufklärung, mit Beginn der Aufklärung, Jenaer Kreis, Herr Goethe, die Brüder Schlegel, Hegel und so weiter, die quasi das Ich-Bewusstsein ausgerufen haben in dieser Jenaer Konferenz mit dem Ergebnis, dass die Herrschaften nach Hause gefahren sind, erstmal ihre Ehe aufgekündigt haben und erstmal aus ihren unglücklichen Karrieren ausgestiegen sind, weil jetzt nicht mehr der Fokus auf einem gesellschaftlichen Korsett lag, sprich wir müssen eine Gemeinschaft bilden nach Regeln der Gesellschaft, sondern auf einmal stand das Ich im Fokus mit seiner Selbstentfaltung, mit seiner Selbstwahrnehmung. Und das führt immer zu Reibereien im Außen. So, das heißt, es ist auch ganz schwierig, glaube ich, zwischen einem Ich und einem Außen und einem Wir eine gesunde Balance zu finden.
Also das, was du gerade geschildert hast über diesen Jenaer Kreis, klingt für mich, ohne im Detail zu sein und in die Tiefe gehen zu können, eher nach einem gewissen Egoismus. Also das Überbetonen des Ichs.
Ich weiß
und
es
das
nicht.
Auflösen von Gemeinschaft, von Beziehung etc.
Ich glaube eher, dass es darum geht, deswegen spreche ich von Balance, wenn dein eigenes Ich mit seinen Bedürfnissen nicht in der Balance sein kann mit den äußeren Bedürfnissen und Erwartungen einer Gesellschaft oder einer Norm, dann ist es immer problematisch.
Ja.
Weil dann, ich würde eher das nicht als Egoismus, sondern ich habe das eher so wahrgenommen als Befreiung.
Ah, okay.
Die waren so in gesellschaftliche Korsetts eingebunden, das waren so strenge gesellschaftliche Regularien zu Beginn der Aufklärung, dass da auf einmal die Notwendigkeit gesehen wurde, ein Ich in den Mittelpunkt ihres eigenen Schaffens und Denkens zu setzen.
Okay, jetzt habe ich es. Also das heißt im Grunde genommen, wieder die These, ein Extrem bringt ein anderes hervor.
Ebenso.
So wie wir es also im Grunde genommen, ich möchte sagen, mit der 68er-Bewegung im 20. Jahrhundert auch erlebt haben. Hm. Das Biederbürgerliche bringt das Gegenteil hervor,
richtig,
wenn man so will. Das erleben wir dann mit diesem Jenaer Kreis, mit den Phänomenen der entsprechenden Zeitepoche auch so.
Genau.
Okay, dann habe ich's.
Und es zeigt mir eigentlich, dass dieses Ich sowohl in mir selber, wer bin ich und was bin ich, muss in eine Balance gebracht werden, damit ich überhaupt in eine äußere Realität, sprich Gesellschaft, eingebunden werden kann.
Ja, dass ich darin agieren kann, dass ich darin wirtschaften kann, Beziehungen eingehen kann, Freundschaften pflegen kann, etc.
Und ich habe das Gefühl, dass durch diese Woke- und LGBTQ-Bewegung wieder ein Ungleichgewicht hervortritt, nämlich dass das eigene Ich wieder überproportional geehrt und angesehen wird und das Pendel Richtung Gemeinschaft und Richtung Interessen von anderen wieder runtergedrückt wird.
Also das Überbetonen ist, glaube ich, insgesamt ein Problem. Also ich kann schon verstehen, dass eine gewisse Woke-Bewegung es gibt. Die Anfänger einer solchen Bewegung haben, finde ich, ihre Legitimität. Also wenn Schwarze unterdrückt werden, in den Vereinigten Staaten. Wenn es zu den Tötungsdelikten durch Polizisten kommt, schwarzen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber und so, dann ist doch klar, dass da etwas entsteht. Und das ist doch auch, finde ich, auf der Hand liegend, dass es da einen Bedarf gibt, sich damit zu beschäftigen. Problematisch wird dann die Situation, wenn das deutlich überbetont wird und so etwas wie eine politische Ideologie wird. Dann reduzieren sich komplexe Zusammenhänge menschlicher Konstellationen im Grunde genommen auf ja, Konfrontationen zwischen Herrschern und Beherrschten. Und das ist mir zu schlicht. Da bleibt Leben auf der Strecke, da stimmt was nicht, da ist etwas nicht im Lot, da ist etwas außerhalb der Balance, sag ich mal. Und das ist gerade für unsere Zeit nicht gut in die Zukunft führend.
Ja, zumal ich halt, wie gesagt, glaube, wenn wirklich emotionale und traumatische Muster noch sich darunter verbergen, weiß ich nicht, ob die dadurch heilen, dass wir politische Regularien haben.
Nein, sicher nicht. Sondern ich glaube, das wird eher verschärft werden.
Ja, natürlich, weil es Reibung erzeugt, weil es Widerstand erzeugt, der zu neuen Verletzungen führt.
Ja.
Und dann werden wieder traumatische Gefühle getriggert, ohne dass ein Heilungsprozess stattgefunden hat.
Also noch einmal, viele Regeln führen zu Überregulierung. Und dann wird irgendwann der Punkt erreicht werden, wo sich Menschen aufmachen, um sich davon zu befreien. Und das wird einen erheblichen Sprengsatz bringen.
Dann stelle ich mal die provokante Frage, wie könnte denn aus deiner Sicht eine Heilung von Personengruppen im Kollektiv geschehen? Wie könnte man das machen? Oder was wäre dazu notwendig?
Notwendig ist, glaube ich, erst einmal ein großes Maß an Gelassenheit. Notwendig ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also das im Kollektiv zu machen, ist, glaube ich, ausgesprochen schwierig.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass jeder Einzelne bei sich selbst beginnen muss, also für diesen Heilungsprozess Verantwortung zu übernehmen.
Ja, also wenn wir vom Ich sprechen, dann fängt es bei einem selbst erst einmal an. Und also da braucht es Gelassenheit, da wollen wir uns nichts vormachen. Da braucht es auch die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Das setzt eine gewisse Ruhe voraus. Das setzt voraus, dass ich das auch mache, dass ich mich drauf einlasse. Das braucht wiederum Tapferkeit. Gar nicht Mut, sondern das braucht eine gewisse Tapferkeit. Das braucht auch, ja, Souveränität. Ich lasse mir von anderen nicht zu viel vorschreiben. Ich lasse mir von anderen etwas vorschreiben. Anders funktioniert es halt eben nicht. Aber das Ganze muss mit Maß und Ziel vonstatten gehen. So, das sind so, finde ich, Grundvoraussetzungen, die es braucht, um ja mit dem Ich mich auseinanderzusetzen. Und dann schauen wir, ob es Gruppen gibt, die sich in diesem Sinne auch zusammentun. Ich persönlich finde ja durchaus, dass das etwas ist, womit sich Gemeinden im Raum der Kirche auseinandersetzen können. Dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Also schauen wir einfach einmal auf unser Glaubensbekenntnis, das fängt mit dem Wort Ich an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Das setzt schon voraus, dass zunächst einmal ich mich mit mir auseinandersetze und dann auf Gott schaue. Wie stehe ich vor Gott? Wer bin ich? Wer ist Gott? Wie kommen wir beide irgendwie gut und vernünftig, auch liebevoll, dann zusammen?
Ein Bewusstsein für dein eigenes Ich entwickeln und nicht ein Bewusstsein für, was du bist, sprich mit Etiketten von außen, sondern wirklich diese Innenreflexion, weil ich glaube, dass das auch das Fundament ist. Wenn ich mich selbst kenne, weiß ich auch, was ich im Außen für Labels brauche, was ich im Außen für Etiketten brauche, um mich zu definieren und nicht umgekehrt. Ich stülpe nicht von außen etwas über mich drüber, was ich innerlich gar nicht bin.
Genau, weil das, was ich nicht bin, will ich irgendwann abstreifen.
Und das, was du nicht bist, ist nicht authentisch und wird sich auch nicht aufrechterhalten lassen.
Genau. Also wenn ich permanent nett und freundlich sein muss, werde ich das nicht erfüllen können. Weil ich ganz genau doch weiß, dass ich das nicht permanent sein kann. Mhm. Also mein eigenes Ich sagt mir in der Selbstreflexion, ich bin nicht immer freundlich. Gleichzeitig wird das aber permanent erwartet. So, und davon befreie ich mich, davon, das löse ich von mir im Grunde genommen, das, was mir von außen zugeschrieben wird. Also setze ich mich mit mir auseinander und dann bin ich auch in der Lage, glaube ich, mich mit Gott auseinanderzusetzen, der bestimmte, ja, Erwartungen an mich hat. Das bilde ich mir zumindest ein. Mhm. Ja, und ich habe dann entsprechend, ja, auch die Neigung und auch das Bedürfnis, den Wunsch, mich mit Gott auseinanderzusetzen, um auf diese Art und Weise dann mit anderen in Kontakt zu treten, mit anderen zusammen zu sein, weil ich den anderen nämlich ebenfalls achte, so wie ich mich selbst auch achten möchte.
Ja, ich bin allerdings auch der Auffassung, dass um in eine Beziehung mit Gott treten zu können, musst du auch über dein eigenes Ich wieder hinauswachsen.
Ja.
Ich muss mein eigenes Ich loslassen, damit ich mich überhaupt ganz auf Gott einlassen kann und auf eine Führung durch Gott. Wenn ich in meinem Ich-Bewusstsein verhaftet bleibe, drehe ich mich ja immer nur wieder um mich selber.
Genau, also das eigene Ich und die Selbstreflexion heißt ja nicht, dass ich der permanent schöne, starke und mutige bin, der Superheld meiner selbst, sondern...
Ja, auch nicht der Zentrum deines kleinen Mikrokosmos.
So, sondern es bringt mich auch zu einer gewissen Demut. Und das ist nicht zu verwechseln mit Unterwürfigkeit, sondern das ist eher eine Stärke, die ich habe. Und so darf ich halt eben auch vor Gott stehen. Ich muss mich nicht in den Staub werfen, wenn ich vor Gott stehe, sondern ich kann gerade und aufrichtig stehen. So, das finde ich schon auch ein wichtiges Bild, ehrlich gesagt. Also wir haben ein Gottesverständnis, das mich vor Gott aufrecht stehen lassen kann. In Demut, in Selbstreflexion, im Bewusstsein meiner Stärken, halt eben auch meiner Schwächen. Und das ist im Grunde genommen gemeint mit dem dreifachen Liebesgebot, das wir im katholischen Glauben, im christlichen Glauben haben. Liebe Gott, deine Nächsten, wie dich selbst. Und wenn ich das jetzt einmal von hinten nach vorne lese und verstehe, ich liebe mich selbst, ich liebe den Nächsten und ich liebe Gott, dann sind das zum Beispiel Schritte, die ich gehen kann, um halt eben zur Nächsten- und Gottesliebe zu kommen. Voraussetzung ist die Selbstliebe. Das ist halt eben vielleicht auch, ja, Auflösung dieses Dilemmas mit der eigenen Identität.
Ja, sehe ich genauso, weil liebe deine Nächsten wie dich selbst. Du kannst einen anderen nicht mehr lieben als dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht liebst, ist die Liebe, die du einem anderen entgegenbringst, nicht viel wert.
Deswegen gibt es möglicherweise in unserer Gesellschaft so viele Auseinandersetzungen, wie wir sie gerade erleben.
Ja, weil ich eine Erwartung an das Außen habe, das mich in meine Balance bringt. Wenn ich für mich keine Liebe empfinde, muss ich sie mir von außen holen.
So.
Und schon habe ich ein Problem.
Ganz genau.
Und dann kommt die Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wird, und dann entsteht die Verletzung.
Dann entsteht Stress, dann entstehen Verletzungen, die ich mir selber zufüge, die ich anderen zufüge. Dann entstehen Erwartungen, die in Normen und Regeln sich auszuformulieren haben, nach denen dann der Nächste auch wieder zu leben hat, damit meine Bedürfnisse entsprechend befriedigt werden. Mhm. Das kann nicht funktionieren.
Nein, weil ein anderer im Außen nicht dazu da ist, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Kein Partner, kein Mann, kein Kind, keine Eltern, keine Großeltern. Also niemand im Außen ist da, damit es mir gut geht, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden und damit mein Seelenheil im Einklang ist.
Nein, das kann höchstens durch Personen von außen ergänzt werden, aber der erste Gedanke muss von mir selber kommen.
Ich als Christ gehe davon aus, dass Gott mich durch andere Menschen lieben möchte. Also das heißt, wenn ein Mensch mit Liebe auf mich zukommt, ist es immer auch ein Stück weit von Gott geführt. Also Gott liebt dich durch andere Menschen.
Ja.
Aber das ist keine Erwartung an die Person als solches.
Nein.
Sondern ein Geschenk Gottes an mich.
Das ich gut annehmen kann, wenn ich bei mir bin.
Absolut. Und es ist auch wichtig, dazu betonen, dass Selbstliebe nicht Egoismus ist. Selbstliebe heißt für mich, sich selbst zu kennen und so anzunehmen, wie Gott mich geschaffen hat, wie ich bin, und das zu akzeptieren.
Als Ergebnis der Selbstreflexion.
Ja, natürlich. Ich werde nie 1,80 groß sein und Modelmaße haben. So, das ist einfach in der Natur der Sache so. Aber es gehört Teil zu meiner Selbstliebe, das zu akzeptieren.
Deswegen.
Und zwar nicht darunter zu leiden und zu sagen, na gut, ist jetzt halt so, sondern wirklich von Herzen zu sagen, Das ist so, ich akzeptiere das.
Und kann dann entsprechend auch damit umgehen. Und aus mir selbst auch etwas machen. Das ist ja auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
Absolut.
Also zu erkennen, wer ich bin, soll halt eben auch dazu führen, zu erkennen, wozu bin ich in der Lage. Wozu nicht, aber halt eben auch, wozu bin ich in der Lage, wofür bin ich frei.
Ja, und auch mal über sich selber lachen. Sich selbst auch mal mit Humor betrachten und nicht zu ernst nehmen und zu sagen, sich nicht für seine Schwächen zu verurteilen, sich nicht für Fehler zu verurteilen und zu sagen, mein Gott, ist mir das schon wieder passiert? Oder warum habe ich die Diät schon wieder nicht geschafft? Oder warum habe ich das? Sondern dieses Damoklesschwert über sich selber auch mal zurückzunehmen.
Was soll ich dazu jetzt sagen?
Ja oder nein?
Ja, natürlich.
Also mir ist es nur noch mal wichtig zu betonen, dass diese Selbstliebe, es gibt dieses berühmte Beispiel, dass wenn du im Flieger sitzt, wenn die Masken runterfallen, die Sicherheitsmasken, dann sollst du ja zuerst die Maske dir aufsetzen und dann einem Kind, das neben dir sitzt. Also das zeigt für mich ganz schön als Beispiel, erst musst du deine Eigenliebe aktivieren und dann kannst du auch anderen Liebe geben. Aber wenn dein Fass leer ist, dann kannst du auch nicht andere Menschen lieben, weil du nichts zu geben hast.
Deswegen komme ich ja mit dem dreifachen Liebesgebot, liebe Gott, deine Nächsten und dich selbst, und sage, lest es erst einmal von hinten nach vorne. Liebe dich selbst, deine Nächsten und Gott.
Ja, und verzweifle nicht an dem, was dir Schlechtes widerfahren ist, weil aus jedem Schlechten wirklich was Gutes erwachsen kann. Dass aus jedem, was dir widerfahren ist, wenn du das in Selbstliebe auch heilen konntest, kann auch was Gutes daraus erwachsen. Jede Schwäche kann zu deiner Stärke werden, weil du in der Gelassenheit bist. Ja.
Aber das Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug, die ich mir zunächst einmal selbst aufsetze und dann dem Kind oder dem Nachbarn behilflich bin, das gibt es auch zum Beispiel bei der Bundeswehr. Also das Päckchen, das ein Bundeswehrsoldat in seiner Cargo-Seitentasche an der Hose hat, das Verbandspäckchen, das verwendet er zunächst einmal für sich selbst. Oder derjenige Soldat, der dann jemandem, der verwundet ist, hilft, verwendet nicht das eigene Päckchen, sondern das des Verwundeten. Also zunächst einmal wird ganz klar auch geguckt, dass die Person sich selbst schützt, selbst geschützt ist. Das Selbst ist ganz wichtig, um dann halt eben in der nächsten Situation auch wieder gut agieren zu können.
Wichtig ist mir auch noch da der Hinweis, dass wir auch verstehen müssen, dass andere Menschen uns immer verletzen können. Also dass es immer Situationen in unserem Leben gibt, wo wir verletzt werden, wo wir Situationen ausgesetzt sind, die nicht schön sind. Wir haben nicht alles unter Kontrolle im Leben. Wir haben nicht alle Menschen unter Kontrolle. Wir werden enttäuscht werden. Wir werden verletzt werden. Aber wichtig ist es, diese Verletzungen nicht persönlich zu nehmen, sondern als das zu erkennen, was sie sind, menschlich. Und ich finde es ganz wichtig, da den Hinweis, dass ich dann in die Verantwortung gehe, eben nicht den anderen zu verurteilen dafür, dass er mich verletzt hat, sondern hinzuschauen, dass diese Verletzung, die ich erfahren habe, auch vielleicht schon da war, dass das nur getriggert wurde durch die andere Person, dass andere Menschen manchmal nur ein Auslöser sind für etwas, was ich als Wunde schon in mir trage.
Ja, finde ich gut, was du sagst. Wir sind wieder bei diesem Stichwort auch der Souveränität, also des Bei-sich-Seins, sich um sich kümmern. Fernab von jedem Egoismus, gar keine Frage, sondern es geht hier halt eben auch um eine Art Self-Care.
Fürsorge für sich selber.
Ja, und auch eine gewisse Resilienz. Also bei sich sein, um sich zu schützen, vielleicht vor den Anfeindungen, Angriffen, Anfragen von außen. Wie gesagt, ohne jeden Egoismus, ohne jede Sturheit. Auch das ist durchaus wichtig, also im negativen Sinne. Sondern schon bei sich sein, als Ergebnis, sich gefunden zu haben.
Und ich glaube, je mehr du in dir geheilt bist, je mehr auch deine traumatischen Erlebnisse, schlechten Erfahrungen und auch Wunden die Chance hatten, zu heilen durch Bewusstsein, durch Achtsamkeit, umso stabiler wirst du auch, wenn der Sturm von außen kommt. Wenn erneut Verletzungen von außen an dich herangetreten werden, trifft es dich nicht mehr bis ins Mark, sondern es kratzt noch die äußere Wunde.
Was ja auch durchaus wehtut und auch völlig klar wehtun kann. Der Schmerz ist ja da. Mhm. Der Umgang mit dem Schmerz wird halt eben ein anderer. Und ich glaube, das ist halt eben das Arbeiten an der eigenen Identität. Wer bin ich? Das ist schon ziemlich wichtig.
Und auch Gottes Liebe für mich in dem Zusammenhang, weil du in dem Moment immer das, die Wahrheit einfach auch leben kannst. Du musst nicht alleine durch die Heilung gehen. Da ist jemand, der an deiner Seite ist. Da ist jemand, der für dich da ist. Für mich ist das kein Abstraktum, sondern eine wirklich ganz praktische Lebensrealität. Das ist eine Lebenserfahrung, die ich auch machen durfte und wo ich unendlich dankbar bin, weil ich wirklich wahrnehmen durfte, dass die traumatischen Erfahrungen, die ich in meiner Jugend erlebt habe, die hätte ich alleine nicht bewerkstelligen können. Da war jemand etwas an meiner Seite, was mit mir durch diese Situation durchgegangen ist.
Und dieses an deiner Seite ist auch, ich drück's mal jetzt sehr menschlich aus, hochqualifiziert gewesen. Also der Gott, der an unserer Seite steht, hat selbst Schlimmes durchlitten.
Und durchlebt es noch.
Okay, aber ich schaue jetzt einfach einmal auf das Zeugnis der Heiligen Schrift. Also das, was da mit der Verurteilung Jesu, mit dem Verrat Jesu, mit der Kreuzigung Jesu stattgefunden hat, sind schlimme Wunden, die Gott selbst wahrgenommen hat, durchlebt, durchlitten hat. Und insofern ist der, salopp gesagt, top qualifiziert als Partner an unserer Seite. Er kennt den Schmerz, den wir erleben. Und insofern kann ich mich auch an ihn wenden.
Ich würde es noch deutlicher sagen. Wenn ich manchmal so vorm Kreuz stehe und ihn mir anschaue, stelle ich für mich fest, er hätte das nicht tun müssen. Er hätte jederzeit sagen können, ich lasse diesen Kelch vorbeigehen, ich rufe die Engel, und er hat es nicht getan. Und es ging nicht nur darum, Sünden für uns auf sich zu nehmen, sondern für mich ist das ein unbeschreiblicher Liebesbeweis, dass er es dennoch getan hat.
Und insofern war Jesus ganz bei sich selbst und war sich seiner Identität voll bewusst und konnte dann entsprechend auch diesen Weg gehen.
Und wenn du dir deiner Identität voll bewusst bist, dann verliert das Außen an Gewicht. Also dann ist es nicht mehr so wichtig, ob andere dir etwas geben. Wenn sie es tun, ist es schön. Ich sag mal so, der Kuchen ist gebacken. Wenn da noch eine Sahnekirsche draufkommt, wunderbar. Aber der Kuchen ist fertig. Und wenn du geheilt bist in Jesus Christus, in Gott, dann bist du im Reinen. Dann bist du dieser gebackene Kuchen. Und dann kannst du dich freuen, wenn noch eine Sahnekirsche kommt. Aber du bist nicht abhängig davon, mit deinem Lebensglück, mit deinem Sein, mit deiner Identität, dass das noch kommt.
Genau,
du bist unabhängig.
Man kriegt das Leben gebacken.
Absolut, im wahrsten Sinne des Wortes. Während wir hier gesprochen haben, hat mich unser Gespräch noch an etwas ganz Schönes erinnert, was ich da mal rausgesucht habe, und zwar an eine Szene aus Alice im Wunderland. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, klar.
Aber das ist eine wunderschöne Szene, als Alice im Gespräch ist mit dem weißen Kaninchen. Und ich würde das gerne mal vorlesen, weil ich das echt sehr passend finde. Da fragt Alice, liebst du mich? Nein, ich liebe dich nicht, antwortete das weiße Kaninchen. Alice runzelte die Stirn und legte ihre Hände zusammen, wie sie es immer tat, wenn sie verletzt war. Siehst du, erwiderte das weiße Kaninchen, jetzt wirst du fragen, was dich so unvollkommen macht und was du falsch gemacht hast, damit ich dich nicht wenigstens ein bisschen lieben kann. Weißt du, genau deshalb kann ich dich nicht lieben. Du wirst nicht immer geliebt werden, Alice. Es wird Tage geben, an denen andere müde und gelangweilt vom Leben sind, ihre Köpfe in den Wolken haben und dich verletzen werden. Weil Menschen so sind, verletzen sie sich immer gegenseitig, sei es durch Nachlässigkeit, Missverständnis oder Konflikte mit sich selbst. Wenn sie sich selbst nicht lieben, zumindest ein wenig, wenn sie keinen Brustpanzer der Selbstliebe und des Glücks um ihr Herz schaffen, wird das schwache Unbehagen, das von anderen verursacht wird, tödlich und zerstört sie. Als ich dich das erste Mal sah, schloss ich einen Pakt mit mir selbst. Ich werde es vermeiden, dich zu lieben, bis du lernst, dich selbst zu lieben.
Eine wichtige Aussage in einem Buch, das alles andere als ein Kinderbuch ist.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, daran hat mich unser Gespräch gerade erinnert. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss auch für unseren heutigen Podcast. Es hat mir wie immer extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen auch ein bisschen nachvollziehbar, wo wir uns bewegt haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir für das Gespräch.
Mir hat es auch Spaß gemacht, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.